Jetzt sehe ich Sie zum ersten Mal von vorn. Ich freue mich, dass so viele heute präsent da sind und umso mehr noch auch viele über Fernsehen und Internet in der näheren Umgebung und genauso weit weg. Wir sind im letzten Teil angekommen, diese Übersicht über die mit den Impulsen aus der Apostelgeschichte, die uns anregen, unser Leben als Christen heute zu vergleichen mit dem, was war denn am Anfang? Was war da wegweisend? Was hat die Christen damals in ihrem zum Glauben kommen und in ihrem Praktizieren des Glaubens geleitet, bewegt, bestimmt, geprägt und was ist darin auch für uns vorbildlich, wie gehen wir heute damit um? Wie sieht's aus mit der Präsentation? Ah ja. So. Beginnen wir mit den ersten Versen in Kapitel 13. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Land des Fürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. So startet die erste Missionsreise von Paulus zusammen mit Barnabas. Die beiden werden ausgesondert, so wörtlich. Sie bekommen einen Sonderauftrag, zu dem sie sich auf den Weg machen müssen. Auch wenn hier nichts davon wörtlich gesagt ist, ist es ganz klar, es geht um Evangelisierung. Es geht um das Weitertragen der Botschaft von Jesus als dem Christus und Sohn Gottes. Und das ist wohl allen in der Gemeinde klar. Es geht darum, dass das Evangelium nicht vor Ort stehen bleiben kann. Es ist in sich eine Botschaft, die danach drängt, sich auszubreiten. So wie ein Gas, das sich ausbreitet. Oder das Virus heute. In der Jerusalemer Gemeinde hat man die Aufgabe zur Evangelisierung nach außen so nicht gesehen. Da musste die Gemeinde zuerst zerstreut werden, damit das Evangelium weitergetragen wird. Das ist bis heute ein ganz deutlicher Unterschied zwischen Judentum und Christentum. Im Judentum wird nicht missioniert. Das Christentum ist eine Religion, die wirklich nicht bei sich bleiben kann, wo die Botschaft nach außen dringt und drängt. Unter den genannten Namen sind uns nur Barnabas und Saulus bekannt. Vielleicht dürfte dieser Lucius von Kyrene, der hier unter den Propheten erwähnt wird, zu denen gehören, die damals als erstes in Antiochia gezielt auch den Nichtjuden gepredigt haben und so dazu beigetragen haben, dass es zu einer großen heidenchristlichen Gemeinde geworden ist. Wie könnte man es sich nun konkret vorstellen, dass der Heilige Geist gesprochen hat? Was gehört dazu? Ich denke, hier ist ausdrücklich der Zusammenhang mit der Prophetengruppe ernst zu nehmen. Propheten, das sind Menschen, die von Gott durch seinen Geist begabt sind, sein Wort in die Gegenwart hinein autoritativ weiterzugeben. Später im Neuen Testament weist Paulus ausdrücklich darauf hin, dass solche prophetischen Aussagen immer auch am Wort Gottes geprüft werden müssen. Die Existenz von Propheten allein ist keine Gewähr dafür, dass es sich wirklich um Gottes Wort handelt. Das erleben wir schon häufig im Alten Testament, wo etwa der Prophet Jeremia heftig mit falschen Propheten zu kämpfen hat, die genauso auftreten und sagen, so spricht der Herr. Ja, wie soll man das unterscheiden? Deshalb muss geprüft werden. Und hier war es nun offensichtlich allen klar, dieser Auftrag ist der Auftrag Gottes. Die beiden, Barnabas und Saulus, werden ausgesandt. Und ich denke, das ist hier auch der große Unterschied zwischen Antiochia, der Gemeinde dort, und der Gemeinde in Jerusalem. Beiden Gemeinden ist natürlich gemeinsam. Hier handelt es sich um Christen. In Jerusalem Christen, die aus dem Judentum hervorgegangen sind. In Antiochia Christen, die sowohl aus dem Judentum als auch aus dem Heidentum hervorgegangen sind. Aber die Jerusalemer Gemeinde bleibt unter sich. Antiochia nimmt diesen Auftrag wahr und trägt die Botschaft von Jesus weiter. Eine lebendige Gemeinde wie die in Antiochia kann die Freude über das neu geschenkte Leben in Jesus nicht für sich behalten. Es muss hinausgetragen werden. Auch andere sollen daran Anteil bekommen. Und darin sieht die Gemeinde einen festen Auftrag. Und da merken wir, Antiochia hat eine besondere Bedeutung. Zunächst einmal, Antiochia war die Hauptstadt der römischen Provinz Syrien, circa 550 Kilometer, warte mal, ist das was ich, sind wir da zu früh? Scheint was zu fehlen. Jedenfalls, Antiochia war die Hauptstadt der römischen Provinz Syrien, circa 550 Kilometer nördlich von Jerusalem gelegen, nahe der Mittelmeerküste. Heute Antakya, der nordwestlichste Ort von Syrien, direkt an der Grenze zur Türkei. Damals umfasste Antiochia ungefähr 300.000 Einwohner, also wirklich eine Großstadt. Und in dieser Stadt gab es viele Juden, bei denen die aus Jerusalem zerstreuten, dann bald Anhänger des neuen Wegs fanden, ebenso auch unter Nichtjuden. Darüber haben wir in den vergangenen Tagen ja schon gesprochen. Und diese antiochenische Gemeinde war die erste große christliche Gemeinde, die von einer multikulturellen Vielfalt gekennzeichnet war. Insofern war sie modellhaft für eine Vielfalt von Menschen in der christlichen Gemeinde, von Menschen, die durch das Evangelium zu einer großen Familie vereint werden. Und von hier aus werden nun Barnabas und Saulus entsandt. Ja, das war das, was wir gerade hatten. Ja. Es kommt zur ersten Missionsreise, die Paulus und Barnabas zunächst nach Zypern führt und von dort über Pamphylien nach Antiochia in Pisidien, weiter nach Ikonion, Lystra und Derbe. Der erste große Ort ist Antiochia in Pisidien, also zu unterscheiden von dem Antiochia, der Gemeinde, von der sie ausgesandt wurden. Hier kommt es zu einer beispielhaften Predigt des Paulus. Das erste Mal redet er in dieser Predigt die Juden einerseits an, ihr Männer Israels, ihr Israeliten heißt es da, und auf der anderen Seite die sogenannten Gottesfürchtigen, also diejenigen aus den Heiden, die sich glaubensmäßig dem Judentum angeschlossen haben, ohne überzutreten, ohne zu konvertieren. Aufgrund seiner in Antiochia wiederholten Predigt und dann der seitens der Synagogenleitung erfahrenen Ablehnung greift dann Paulus in der letzten Predigt dort in der Synagoge auf Jesaja 49, Vers 6 zurück. Dort heißt es, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern, da ist angesprochen der Gottesknecht, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker, wörtlich der Heiden, gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Und dieses Zitat aus dem Propheten Jesaja hatte zur Folge, dass nun insbesondere die heidnischen Zuhörer sich aufschließen. Und das wiederum veranlasst die Synagogenvertreter, bei den vornehmen, gottesfürchtigen Frauen in der Stadt und den Oberen gegen Paulus und Barnabas zu hetzen, sodass sie vertrieben werden. Der nächste Ort, in den sie kommen, ist Ikonion. Hier können Paulus und Barnabas trotz Unruhen deutlich länger bleiben, vollbrachten gar Zeichen und Wunder. Das macht den Widerstand am Ende umso erheblicher. Es wird ihnen mit Misshandlung, ja sogar Steinigung gedroht und sie machen sich rechtzeitig auf die Flucht. Wenn wir das auf der Karte anschauen, ja, dann sehen Sie links unten den Weg von Perge, das ist die Hafenstadt, in der sie gelandet sind, von Zypern her, wo dann der Johannes Markus sich von ihnen getrennt hat, dann der Weg hoch nach Antiochia und rechts rüber nach, ich kann es hier nicht lesen, Ikonion, ja. Und von dort aus kamen sie dann nach Lystra. Dort hat Paulus zunächst einen Gelähmten geheilt und das hat dazu geführt, dass es großes Aufsehen in der Stadt gab und die beiden als Vertreter der Götter von Zeus und Hermes verehrt wurden. Und hier kam es nun zur ersten reinen Heidenpredigt, die wiederum abgebrochen wurde dadurch, dass die Verfolger aus Antiochia und Ikonion auch dorthin kamen und die beiden steinigten. Hier haben wir die beiden Bibeltexte, in denen Paulus selber darüber berichtet, im 2. Korintherbrief Kapitel 11 einerseits, dass er gesteinigt worden sei und im 2. Timotheusbrief Kapitel 3 ebenso, wo ausdrücklich auch von Antiochia, Ikonion, Lystra die Rede ist. Und so, Paulus kam davon nach der Steinigung, er war nicht tot und der Aufruhr hatte sich sehr schnell gelegt. Er schüttelte den Staub von sich ab und sie machten sich auf den Weg nach Derbe, noch weiter südöstlich gelegen. Und dort kam es zu, ohne weiteres Aufsehen, zu einer Gemeindegründung. Das sehen wir hier auf der Karte, also oben noch Ikonion und dann runter nach Derbe. Derbe war dann praktisch die letzte Station dieser Reise. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 14, sie predigten dieser Stadt das Evangelium und unterwiesen viele. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonion und Antiochia, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und sie setzten in jeder Gemeinde Älteste ein, beteten und fasteten und befahlen sie dem Herrn, an den sie nun glaubten. Und sie zogen durch Pisidien und kamen nach Pamphylien, sagten das Wort in Perge, und zogen hinab nach Attalia. Und von da fuhren sie mit dem Schiff nach Antiochia, wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werk, das sie nun ausgerichtet hatten. Als sie aber dort ankamen, versammelten sie die Gemeinde und verkündeten, wie viel Gott durch sie getan und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hätte. Auf dem Rückweg geht es nun also darum, die neu gegründeten Gemeinden zu konsolidieren. Paulus und Barnabas nehmen die Verantwortung für die zum Glauben gekommenen wahr. Es kann nicht nur dabei stehen bleiben, dass sie den Impuls des Glaubens weitergeben und dann sagen, nun guck mal, wie er damit zurechtkommt, sondern es muss dafür gesorgt werden, dass wer neu zum Glauben kommt, darin begleitet wird, reifen und wachsen kann. Und dazu braucht es geordnete Strukturen, Begleitung. Nochmal auf der Landkarte angeschaut, da sehen wir jetzt den ganzen Weg, so etwas oberhalb der Mitte, Derbe, dann den Rückweg nach Antiochia, dann runter nach Berge und Attalia und mit dem Schiff dann rüber nach Antiochia in Syrien, wo sie wieder in die Gemeinde, in die aussendende Gemeinde zurückkamen. Für uns wichtig ist nun bei dem Ganzen, dass sie nach der Rückkehr in die aussendende Gemeinde dort in einer Gemeindeversammlung ausführlich Bericht erstatten und das in Gestalt von Gotteslob. Sie weisen sich nicht auf sich selbst und ihre großartigen Heldentaten, dass Paulus sogar gesteinigt worden sei. Nein, es geht darum, dass Gott sich als mächtig erwiesen hat auf dieser ganzen Reise und darüber dann auch gelobt werden soll. Interessant ist auch, dass sie in ihrem Bericht nur die Heiden erwähnen, denen Gott die Tür des Glaubens aufgetan hat. Von den Juden, unter denen auch welche zum Glauben gekommen sind, aber wo sie viel mehr Widerstand erfahren haben, ist hier nicht die Rede. Und nach ihrer Rückkehr leben und wirken Paulus und Barnabas weiter in Antiochia, für eine, wie es wörtlich heißt, nicht geringe Zeit. Ausgesandte Missionare bleiben auch heute mit der aussendenden Gemeinde oder den Gemeinden, die sie ausgesandt haben, in Verbindung und berichten immer wieder darüber. Das ist selbstverständlich. Diejenigen, die sie beauftragt haben, brauchen auch Rechenschaft darüber, müssen informiert werden. Sie sollen ja auch weiter dafür beten und unterstützen. Das ist bis heute nicht anders. Die Gemeinde ist der Auftraggeber. Keine Einzelnen. Und letztlich ist es, das haben wir es ja in Kapitel 13 gesehen, der Heilige Geist, der den Auftrag gegeben hat. Auffällig ist dann bei der nächsten Reise, der zweiten Missionsreise des Paulus, nach der Trennung von Barnabas, ich habe ja schon das angesprochen gestern, dass es da zu heftigem Streit zwischen ihnen kam wegen Johannes Markus, ist, dass Paulus nun zunächst wieder die Gemeinden in Kilikien besucht, nämlich Derbe, Lystra, Ikonion und Antiochia. Dort, wo er vorher diese Verfolgung erlebt hat. Aber jetzt macht es überhaupt kein Aussehen. Seine Aufgabe sieht er darin, die Christen, die dort zum Glauben gekommen sind, zu stärken. Er sieht es als seine Aufgabe an die Menschen, die zum Glauben gekommen sind, nicht sich selbst überlassen. Und dann geht es weiter. Mazedonien, Griechenland, Ephesus, am Ende sogar Rom. Ich überspringe jetzt diese ganzen Details der dritten Missionsreise. Und immer gehörte es auf diesen Reisen dazu, dass es offene Ohren und offene Herzen gab. Aber eben auch immer Unverständnis, Ablehnung, Widerstand. Denken Sie nur etwa an den Aufstand der Epheser wegen der Göttin Diana. Gestern haben wir unter dem Thema Verfolgung fördert die Ausbreitung gesehen, was für die Christen in den ersten drei Jahrhunderten normal war. Normal, nämlich nicht anerkannt zu sein, verdächtigt, verleumdet, bedrängt, unterdrückt, verfolgt zu werden. Und dennoch lebten sie ihren Glauben getrost, getragen, geduldig. Sie erfuhren durch ihren Glauben die entscheidende Perspektive für ihr Leben, die sie auch durch den Tod hindurchtrug. Und deshalb scheuten viele auch nicht, in den Märtyrertod zu gehen, wenn es tatsächlich spitz auf Knopf ging. Das machte sie fähig, den mächtigen Widerstand, den sie ständig erlebten, zu trotzen und mit ihrer Liebe und Geduld andere zu überzeugen. Und das hat dann dazu geführt, dass während dieser ganzen Zeit die Zahl der Christen im Römischen Reich so gewachsen ist, dass man sie nach 300 Jahren nicht mehr übergehen konnte. Für sie war das Entscheidende nicht die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Das wäre zum Beispiel heute eine wichtige Aufgabe und wird immer wieder auch propagiert. Aber für die Christen damals, die wirklich unter misslichen Lebensumständen lebten, ging es nicht darum, die zu verbessern. Für sie war entscheidend, mit Jesus verbunden zu sein. Und das beibehalten zu können, ihr Leben nach ihm auszurichten. Aber gerade so haben sie Frieden erlebt und zum Frieden beigetragen, zur Versöhnung, zur Menschenwürde beigetragen. Was Menschenwürde bedeutet, das ist im Grunde erst durch das christliche Leben, den praktizierten Glauben damals richtig erfahrbar geworden, sodass es später sich niederschlagen konnte, auch in der Gesetzgebung. Und so haben sie eben auch die Lebensqualität ihrer Mitmenschen gefördert. Sie haben ihnen eine neue Qualität vermittelt. Das, was ihnen selber so als tragendes Fundament erfahrbar war. Und das unter ständiger Bedrohung und Anfeindung. Wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen. Hinter uns liegen 1700 Jahre, während der das Christentum in der westlichen Welt den Ton angegeben hat. Unsere ganze Kultur ist dadurch geprägt. Auch die Gesetzgebung ist ohne die zugrunde liegenden christlichen Werte kaum vorstellbar. Staat und Kirche waren eine enge Verbindung miteinander eingegangen. Und das hat sich nun in den letzten Jahrzehnten schleichend verändert. Stattdessen ist nun das menschliche Urbedürfnis nach Freiheit und Selbstbestimmung heute tonangebend. Selbst in der Gesetzgebung zeigt sich dahingehend eine weitergehende Liberalisierung. Die öffentliche Meinungsbildung heute wird durch die Medien bestimmt, sei es Fernsehen, sei es Zeitungen, aber vor allem die Plattformen der sozialen Medien wie Instagram, Twitter, Facebook, Telegram und so weiter. Hier häufen sich immer mehr Äußerungen, die nicht mehr nur mit christlichen Werten nicht vereinbar sind, sondern sich gezielt gegen Christen und christliche Frömmigkeit wenden. Von sauberer, differenzierter Recherche ist in vielen journalistischen Beiträgen, selbst im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, nichts mehr zu erkennen. Und stattdessen finden sich Vorurteile, die mit Einzelfällen pauschal begründet werden und so einen Generalverdacht gegen ganze Gruppen unserer Gesellschaft entzünden. Ein Beispiel dafür fand sich vor 2 Wochen im Spiegel. Und wurde dann auch in weiteren Medien übernommen. Pietistisch geprägte Christen werden hier pauschal mit Querdenkern und der AfD in Verbindung gebracht. Dafür stünden insbesondere die sogenannten deutschen Bible Belts in Sachsen und im Raum Stuttgart. Die Bible Belts ist ein Begriff aus Amerika. Das sind die Regionen in den USA, in denen überwiegend Evangelikale zu Hause sind, und zwar die Evangelikale, die nichts Besseres zu tun haben, als Trump zu wählen. Und die werden pauschal mit allen frommen Christen in einen Topf geworfen. Und weil diese Regionen als Bibelbelts bezeichnet werden, sind wir das jetzt hier auf Deutschland übertragen. Sächsisches Erzgebirge und Umgebung von Stuttgart, wo der Pietismus zu Hause ist, Bible Belts. Und dafür werden nun sogenannte Experten zitiert, deren Äußerungen die Meinung des Journalisten untermauern sollen, aber nicht mehr als Annahmen und Allgemeinurteile darstellen. Aber so wird Meinung gemacht, öffentliche Meinung. Was ist das Fazit für uns? Christsein heute ist deutlich unbequemer geworden, auch wenn man sich weithin unauffällig verhält. Ich weiß nicht, wie es hier auf dem Berg der Hinsolzhöhe ist, wie weit sie das merken, sie leben, zumindest die Schwesternschaft und alle diejenigen, die hier zu Hause sind, sie leben ja weithin unter sich. Aber dort, wo wir als Christen im normalen Alltag mitten unter anderen Menschen leben und an den täglichen Meinungsäußerungen über die Medien genauso wie im privaten Bereich teilhaben, ist es deutlich zu spüren. Wenn wir das alles mit den Christen der ersten Jahrhunderte vergleichen, stellt sich die Frage, was unsere eigentliche Aufgabe ist. Protestieren? Demonstrieren? Oder einfach unseren Glauben praktizieren? Worauf kommt es an? Wir können die Welt nicht verbessern, aber wir können und sollen Salz und Licht sein. Wir haben keinen Anspruch und kein Recht, anderen vorzuschreiben, wie sie leben sollen. Das gilt zum Beispiel auch und gerade für die Frage von Homosexualität. Aber wir selbst als Christen sind gefragt, ob wir unseren Glauben wirklich leben. Ob wir uns von der Liebe Jesu leiten lassen und sie selbstverständlich auch für andere gelten lassen. Auch denen, die unsere Einstellung nicht teilen, uns diffamieren und gegen uns Stimmung machen. Wir sind gefragt, was unseren eigenen Lebenshalt ausmacht. Ist es der soziale Wohlstand? Unser gesichertes Leben zu Hause in der heutigen Gesellschaft, die dafür zu sorgen hat, dass es uns gut geht? Oder ist es umgekehrt die Angst davor, das alles zu verlieren, wie jetzt unter den Bedingungen der Pandemie? Müsste es nicht vielmehr einfach das Vertrauen darauf sein, in Gottes Hand geborgen zu sein? Egal was kommt. Wie schwer uns das heute fällt, zeigt, wie sehr wir uns an die Lebensverhältnisse unserer westlichen Industriegesellschaft gewöhnt haben. Es fällt uns schwer zu akzeptieren, dass die Zeit der Volkskirche und damit sozusagen das tonangebende Christentum vorbei ist. Und umgekehrt, dass wir heute gerade dadurch die große Chance haben, als Christen zurückzufinden zu dem, was Christsein ursprünglich ausgemacht hat. Getragen und verbunden zu sein durch den, der von sich sagt, wie wir es vorher in der Schriftlesung gehört haben. Und mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus hat uns nicht versprochen, dass wir ein wohlbehaltenes Leben führen können. Es ist ein Leben ständig in Spannung, in Herausforderungen. Aber er ist bei uns bis an das Ende. Amen.